mit wem treffe ich mich, wie viel Verabredungen habe ich. Ich finde Beziehungen einfach was sehr Schönes und Positives.
Man steckt ja auch sehr viel Zeit und Energie in Planung. Und wenn dann irgendjemand anderes diese Pläne zerstiebt, dann hat man die Möglichkeit, neu zu denken. Aber dann bin ich es, der neu denkt und nicht jemand anderes, der dann das Kommando übernimmt. Also ich habe die Tendenz, wenn es schwierig wird, dass ich erstmal aus der Beziehung rausgehe.
Wenn es mal Konflikte gibt, dann belastet es mich total.
Wenn heißt, das kommt nicht ganz so oft vor?
Das kommt gar nicht oft vor.
Für mich total wichtig ist Freiheit, Autonomie. Und wenn man sich dann wieder trifft, dass man genau da anknüpft, wo man losgelassen hat. Wo wirklich wo auch ein Tiefgang dann entsteht.
Moin, Pam.
Hi, guten Morgen, Philipp. Hi. Und guten Morgen, Miriam. Hi. Nett, dich hier zu sehen. Und guten Morgen, Florian.
Hallo, ihr beiden. Oder ihr drei.
Hallo.
Es ist schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt am Ende unseres Kopfzentrums. Das heißt 5, 6 und jetzt kommt Enneagramm-Stil 7 in der Episode 207 zum Thema Beziehung. Und wir wollen gerne hören, wie ihr das Leben so erlebt im Kontext von Beziehungen. Welche Gedanken, wie wichtig ist es für euch? Was sind auch eventuell Kompetenzen und Entwicklungsfelder, die ihr in Beziehungen mitbringt? Wir hören auch immer mal gerne so die Beschwerden, die ihr an andere in Beziehungen habt, gegebenenfalls auch mehr Leute an euch haben. Und was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ein großes Thema, das wir immer beleuchten in diesen Episoden, ist der sogenannte psychologische Abwehrmechanismus. Und der heißt für Enneagramm Stil 7 Rationalisierung. Da gucken wir mal, ob ihr dazu was sagen könnt und wie ihr das in eurem Leben erlebt. Auf jeden Fall will ich, bevor ich euch gleich die erste Frage stelle, Florian und Miriam, würde ich einmal gerne sagen, dass wir auch ein Seminar haben, das Beziehungsseminar, in dem wir diese Themen, die wir jetzt auch hier besprechen, vertiefen. Und zwar natürlich dann für dich, der zuhört, die zuhört. Wie erlebst du Beziehungen in deinem Leben und vor allem diese unbewussten Muster, die automatisch entstehen, weil ich einen bestimmten Enneagrammstil, ein bestimmtes Zentrum, Kopf, Herz, Bauch in meinem Leben habe. Und da ist wirklich einiges verborgen, was man ausgraben darf, ins Bewusstsein holen darf, transformieren darf und so weiter. Wen das interessiert, enneagramgermany.de und dann Beziehung ist das Seminar, das man da findet. So, jetzt meine Frage an euch. Die erste Frage. Wie erlebst du Beziehung? Wie viele Gedanken machst du dir rüber? Welche Gedanken? Wie wichtig ist es in deinem Leben? Das ist mal so dieses Themenfeld, das ich aufmachen möchte. Ich beginne mit Miriam.
Also spontan würde ich sagen, ich finde Beziehungen einfach was sehr Schönes und Positives und Bereicherndes. Meistens mache ich mir eigentlich eher so Gedanken, wenn ich mir so quasi einfach so meine Woche anschaue, mit wem treffe ich mich, wie viel Verabredungen habe ich, sind es zu viel, sind es zu wenig, also eher so auf mein Leben und Wohlbefinden bezogen und nicht so sehr ist diese Beziehung jetzt gerade gut oder schlecht. Also das in der Form spielt es selten eine Rolle. Ich spreche jetzt nur nicht von Paarbeziehungen, sondern Freundschaften. Die erlebe ich fast immer so angenehm unkompliziert und schön und intensiv und bereichernd. Wenn es mal Konflikte gibt, dann belastet es mich total.
Wenn heißt, das kommt nicht ganz so oft vor?
Das kommt gar nicht oft vor, Gott sei Dank.
Es kommt gar nicht oft vor, ist die Außenwelt, erlebt sie das häufiger, als du es vielleicht erlebst? Oder was denkst du da?
Also wenn es jetzt um Beziehungen, die ich führe, geht, das kann ich nicht so richtig sagen. Also ich, ob das häufiger vorkommt. Also ich krieg's dann halt vielleicht gar nicht, ich glaube nicht. Also dass ich was nicht mitkriege, wenn jemand ein Riesenproblem mit mir hat oder so. Also es gibt so, die eine Dynamik ist irgendwie, dass manchmal Freundschaften irgendwie auch dann auseinandergingen, wenn ich das Gefühl hatte, zu viele Erwartungen werden irgendwie gestellt.
An dich dann?
An mich, ja.
Ja.
Also das ist so eine Dynamik, die vielleicht oft passiert, auch in Paarbeziehungen, dass ich so euphorisch hineingehe und dann begeistert bin und diese Begeisterung vielleicht auch erzeuge und das dann nicht einhalten kann vielleicht in der Intensität oder in der So.
Auf Dauer auch, meinst du so?
Auf Dauer, ja.
Ja.
Oder ja, dass irgendwie Leute vielleicht, also das ist Gott sei Dank auch wirklich nicht so oft passiert, vielleicht zweimal im Leben oder so oder dreimal mit Freundschaften, dass dann irgendwie eine räumliche Distanz war und ich dann halt mich nicht oft genug gemeldet habe oder irgendwie so, dass es dann ein Ungleichgewicht gab und das mir mehrmals vorgeworfen wurde und ich es trotzdem nicht geändert habe. So, das ist das eine. Und das andere ist manchmal sowas, dass ich zu viel diskutiere und das nicht immer gern gesehen ist.
Da kommen wir auf jeden Fall dazu. Pam, ich glaube, du hattest auch eine Frage erstmal.
Ach, ich glaube, wir sind jetzt so auf einem guten Weg und ich habe gesehen, wie Florian schon Kopf so genickt hat. Ich finde, ich würde sehr gerne jetzt hören, was Florian dazu sagt.
Machen wir das, ja. Florian.
Ja, Beziehungen in meinem Leben. Also spielen, wie Miriam auch sagte, für mich eine wichtige Rolle. Die Paarbeziehung auf der einen Seite, aber auch gute Freundschaften, die über viele Jahre halten, wo aber für mich total wichtig ist, dass da eine gehörige Portion Freiheit dabei ist. Also sprich Autonomie, dass jeder da sein Leben leben kann und wenn man sich dann wieder trifft und wenn man sich wieder in Verbindung bringt, dass man genau da anknüpft, wo man losgelassen hat. Ja, also das sind so die richtigen Freundschaften, die ich pflege, wo auch ein Tiefgang dann entsteht, weil wir dann praktisch gar nicht großartig mehr uns Gedanken machen müssen, was jetzt in der Zwischenzeit war. Das spielt dann natürlich eine Rolle in dem Catching Up miteinander, aber man fängt wirklich auf einer ganz tiefen Ebene dann wieder miteinander an. Und ansonsten brauche ich, also Beziehungen, bevor sowas losgeht, braucht es eine gewisse Zeit. Also ich bin da eher sehr unverbindlich, sondern eher durch eine stetige Wiederholung oder regelmäßige Wiederholung. Da entsteht dann etwas, was eine Gewohnheit ist, wo eine Vertrautheit entsteht. Und dann entstehen Freundschaften, kollegiale Verbindungen, die dann auch andauern. Und da versuche ich an vielen Personen anzuknüpfen immer wieder, also dran zu bleiben. Aber manche diffundieren dann auch weg in meinem Leben, weil es dann andere spannende Beziehungen gibt oder andere Möglichkeiten, andere Themen. Und dann scheiden diese Menschen dann aus dem Leben auf. Aber man erinnert sich, also ich erinnere mich immer wieder gerne an Menschen, die mich berührt haben oder mit denen ich zusammen unterwegs war. Und da bleibt immer ein positives Gefühl, eine positive Erinnerung im Grunde genommen bei mir im Hinterkopf. Es sind selten, selbst dramatische Paarbeziehung, also ich bin auch geschieden, aber ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Ex-Frau oder auch zu allen meinen Ex-Partnerinnen. Da ist niemand da, dem ich irgendwie Groll hege. Es ist eher von der anderen Seite, dass dann eine große Verletzung stattgefunden hat. Das vielleicht mal so als Punkt zum Nachhaken.
Das ist schon etwas, was man sehr, sehr häufig hört von Siebner, oder Philipp? Das hört man sehr häufig. Genau dieses. Ich habe eine gute Beziehung zu allen meinen Ex-Partner. Wie ist es bei dir, Miriam?
Ex-Partner, das ist nicht unbedingt immer so, aber also es gibt schon Partnerschaften, also die waren jetzt noch nicht ewig lang, die ich ein bisschen bereue oder so, wo ich denke, Mai, warum hast du dich da drauf eingelassen? So, da brauche ich jetzt auch nicht noch Kontakt. Aber jetzt so. Eben mit meinem Ex-Mann habe ich auch eine gute Beziehung und also mit wichtigen, lange dauernden, wo ich nicht das Gefühl hatte, es war falsch. Ja, dann schon. Ich wollte noch zu Freundschaften auch sagen, dass ich es irgendwie so schön finde, wenn jede Freundschaft so eine eben so eigendynamisch läuft. Also und mit unterschiedlichen Menschen hat man eine unterschiedliche Frequenzen und anderen Kommunikationsstil oder macht unterschiedliche Sachen miteinander. Also dass man nicht irgendwie, also ich finde es schwierig, wenn jemand so sagt, ja, eine Freundschaft muss für mich das und das sein. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann ist es keine Freundschaft. Dann tue ich mich so ein bisschen schwer damit. So. Also ich meine, ich hätte am liebsten ein bisschen mehr Freundinnen direkt in meinem Umkreis, die man so spontan, so wie vielleicht irgendwie mit 16, so sich einfach so besucht und ganz spontan sein kann. Das Leben bringt mir das halt nicht so. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz alte Freundin, mit der ich jetzt seit ein paar Jahren, also seit wenigen Jahren auf einmal fast täglich oder mehrmals wöchentlich mir so Sprachnachrichten schicke. Und wir nehmen jetzt so stark am Alltag voneinander teil. Und davor hatten wir uns irgendwie auch manchmal ein Jahr lang gar nicht gehört. Und ich finde das so wunderschön. Dadurch ist die mir so nahe gekommen, aber es ist eigentlich nur Sprachnachrichten die meiste Zeit.
Ich würde gerne diese Punkt der Spontanität, ich finde, das ist ein sehr interessanter Anknüpfungspunkt. Und da ist vielleicht auch diese Dynamik interessant, was Erwartungshaltung angeht, Miriam. Also wir sprechen im Kopfzentrum grundsätzlich, haben wir jetzt bei allen drei gehört und wir werden es sicherlich auch bei euch hören, dieses Thema mit der Fremdbestimmung und dieses bei sieben ganz konkret dann auch das Thema mit der Limitierung. Und du hast jetzt Spontanität gesagt, ne, dass man sich mal so trifft. Es suggeriert so ein bisschen für mich, wenn ich spontan Lust habe, dann machen wir super gerne was und schön, wenn die zusagen. Was ist, wenn mehrere andere Personen spontan Lust haben und du aber nicht so richtig?
Also dann bin ich ja trotzdem frei, ja oder nein zu sagen, ob ich mitmache oder nicht. Ja.
Das stimmt.
Toll.
Das stimmt. Aber was macht das im Sinne von, kannst du das im Kontext von Fremdbestimmung bringen? Also die sollen alle gerne, wenn ich gerade Lust habe, spontan alle möglichst Zeit haben.
Ja.
Aber du bestimmst schon selber, ob die gerade spontan auf dich verfügbar sind.
Nein, würde ich nicht sagen, dass das so ist. Also ich meine, klar, am schönsten wäre es, wenn sich die ganze Welt um mich dreht, ja. Aber ich merke schon auch irgendwie, dass ich, wenn es darum geht, mich zu verabreden mit anderen, dass ich eigentlich überhaupt nicht darauf insistiere, was jetzt voll in meinen Kalender am perfektesten reinpasst, sondern dass ich da ganz oft auch so ein bisschen über mein Bedürfnis hinausgehe und sage, die Woche ist eigentlich schon voll, aber ich will es jetzt nicht auf die nächste Woche verschieben, weil ich niemanden vor den Kopf stoßen will, dann lade ich es mir eher ein bisschen zu voll oder so. Also da gehe ich eigentlich eher, da sage ich oft viel öfter ja, als dass ich denke, die sollen sich nach mir richten.
Ah ja, okay.
Ja.
Es sind ja auch neue Möglichkeiten. Also das ist einfach das, was ich verstehe, als eher was Angenehmes ist. Und ihr leidet nicht so sehr, und zumindest nicht so bewusst so sehr unter diesem Druck von den vollen Terminkalender, oder? Das
kommt
muss
drauf an.
Ja.
Also kommt drauf an. Ich habe immer ein bisschen, also für mich ist so diese Balance zwischen zu viel und zu wenig zu halten immer so wirklich ein großes Lebensthema.
Ja.
Ich kann ein großes Lebensthema, die du geführt, dass du gut bewältigst, oder ist es eher den Stress?
Nee, immer wieder mal zu voll, mal zu wenig, und beides macht mir Sorgen, ja.
Florian?
Ich kann das gut nachvollziehen, weil die Möglichkeiten, sich da praktisch, also vieles unter einen Hut zu bringen, das passt schon gut, aber zurückzukommen auf das Thema Autonomie. Meine Ex-Frau hat mir damals mal eine Geburtstagsparty praktisch organisiert, also eine Überraschungsgeburtstagsparty. Da konnte ich gar nicht mit um. Also das war zwar schön, dass dann viele Freunde da waren und so weiter, aber ich hatte das null auf dem Plan. Und das hat mir im Grunde genommen, bin ich dann in eine Scheiße, was muss ich jetzt noch alles tun? Und also da war ich so im dann Gastgebermodus plötzlich, wo ich dann unterwegs sein musste. Und ich konnte mich gar nicht entspannen in dieser, hey, super Party, es geht nur um mich und so weiter, sondern ich war so, okay, haben wir überhaupt genug Getränke da? Ist denn, also ich war fremdbestimmt. Das war also eine klassische Geschichte, wo ich sage, boah, nee, will ich nicht nochmal haben. Also es ist total toll, aber.
Ich habe gehört von einer 7 O-Ton jetzt. Also meine Pläne sind mir lieb. Aber wenn jemand anders von außen mir einen Plan aufobturiert, das kann ich gar nicht ab. Passt das?
Ja, das passt gut. Ja. Also man steckt ja auch sehr viel Zeit und Energie in Planung, dass das dann auch wirklich gut klappt. Und wenn dann irgendjemand anderes diese Pläne zerstiebt, gut, da kann immer mal was passieren und dann hat man die Möglichkeit, neu zu denken. Aber dann bin ich es, der neu denkt und nicht jemand anderes, der dann das Kommando übernimmt.
Ja. Es hat was mit Kontrolle zu tun, also fremdbestimmt Kontrolle. Mhm. Was wollt ihr in Beziehung kontrollieren?
Florian trinkt erstmal.
Vielleicht so, also ein bisschen mehr Distanz, Häufigkeit. Ich weiß nicht, wenn ich gerade keine Idee habe, wäre es mir schon recht, wenn jemand anders mal einen Vorschlag macht. Und wenn ich aber eine Idee habe, fände ich es toll, wenn der andere begeistert einfach mitmacht.
Ja.
Na, bei mir kommt da paartechnisch noch eine andere Dynamik rein, da ich sozusagen gerne auch dem anderen gefallen will und im Außen sehr stark unterwegs bin, so dass praktisch ich dann auch immer gut auf Vorschläge von außen, damit ich nichts falsch machen kann. Das ist auch eine Thematik, an der ich immer noch arbeite, um klar sozusagen zu sagen, das ist mein Wunsch und dann gehen wir in die Auseinandersetzung. Was machen wir dann am Ende? Aber die Auseinandersetzung ist halt nicht so lustig und von daher gucke ich dann eher, wie es dem anderen passt oder was gerade so ansteht. Aber Vermeidung, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist tatsächlich also genügend Zeit für sich selbst zu haben in der Selbstbestimmung von dem, was jetzt gerade zu tun ist oder wie ich meinen Tag gestalte. Das ist mir total wichtig. Und dann, das ja in Beziehung ist ja auch immer eine Zeit, die ich investieren muss oder möchte. Da ist halt immer das Spiel zwischen, was kann ich selbstbestimmt sozusagen für mich selbst jetzt tun? Und auf der anderen Seite, was braucht die Beziehung? Also in Freundeshinsicht als auch natürlich in partnerschaftlicher Hinsicht. Weil Beziehungen wollen ja auch gepflegt werden.
Und ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Philipp, aber natürlich, ich höre hin und ich höre, diese Diskussionsphase ist nicht so lustig. Und vorhin haben wir gehört, wie du darüber geredet hast, ich würde sagen, wieder Florian, aber schon auch Miriam, dass dieses Positive, das Freundliche, das konfliktfreie Umgang miteinander, dass das einfach eine größere Rolle spielt. Wenn wir im Bauchzentrum unterwegs wären, dann würden wir unter Umständen eine gewisse Lust und Begeisterung haben, etwas zu klären. Oder ich vertiefe meine Beziehung, indem ich mich in der Auseinandersetzung gehe mit meinem Partner, mit meinem Freund, wer auch immer. Und würde es stimmen, wenn ich einfach locker anbiete? Es hat etwas damit zu tun, dass ich die Kontrolle darüber habe, wie positiv die Atmosphäre, die Unterhaltung, die Themen, die Beziehung ist, dass ihr da schon ein gutes Auge drauf hat. Würde das stimmen?
Ja, also ich würde das so bejahen. Also ich habe die Tendenz, wenn es schwierig wird, dass ich erstmal aus der Beziehung rausgehe. Also mich sozusagen zurückziehe. Also
das nennt man Flucht, Florian.
So kann man es auch nennen, ja. Also ich habe da wirklich lernen müssen in den letzten Jahren, wirklich da zu bleiben. Ansonsten muss ich, also wenn irgendwie was knatscht, dann habe ich dann verständnislos erstmal die Klappe gehalten und bin sozusagen, habe dann meine Dinge gemacht. Und wenn es ganz schwierig war, dann habe ich wirklich meine Dinge gemacht. Ja. Und im beruflichen Kontext ist das noch ein bisschen was anderes. Da spielt die Rolle noch sehr stark rein. Aber auch da waren mir konfliktäre Gespräche, also die habe ich nicht gesucht, sagen wir mal so.
Nee. Also ich glaube, das ist auch
ein Grund, warum, wenn Leute zu uns kommen, die sagen, sie sind Enneagramm-Stil 9, dann ist 70% von denen, die keine 9 bleiben, was selten die 9 bleibt, bestimmt 70% davon sind 7er. Weil ich kann schlecht Entscheidungen treffen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Ich habe Probleme mit Konflikten, ich will keinen Konflikt. Und wir sollen es einfach positiv schön halten. Ich bin auch eher introvertiert. Man muss doch nicht irgendwie die ganze Zeit streiten und alles schlecht finden und negativ. Und das sind so die Begründungen, die wir dann hören. Und
ja, es stimmt ja auch von der Wortlaut her. Ich bin friedliebend, das kann man durchaus auch die 7er sagen, ne? Ja, absolut. Aber die Dynamiken, die Art, wie die sprechen und so weiter, das ist schon ganz anders.
Ja, könnt ihr damit was anfangen? Also ich suche so ein bisschen diesen Moment, wo alles ist erstmal irgendwie interessant und möglich und und den Mensch kenne ich vielleicht noch nicht und den Mensch kenne ich und jetzt will ich, ne, wollen wir auch tief gehen. Ich höre auch ganz oft, dass ihr wirklich gerne tief geht. Und gleichzeitig kommt eventuell dann aber ein Moment, wo es, was ist das, was in euch passiert, dass es plötzlich eher anstrengend, eher schwer, eher langweilig, eher so diese Worte, wo ihr nicht so gerne hinwollt. Was passiert, damit ihr erlebt, dass dieses, ich nenne es jetzt einfach mal schwere oder nicht mehr so leichte, entsteht in Beziehung?
Also ein Punkt ist bei mir eben, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person wirklich irgendwie mehr von mir erwartet, als ich erwarte oder als ich geben will. Das wird für mich dann irgendwie sehr schnell, sehr schwer, wenn ich jemanden vielleicht, also das ist ein ganz böses Wort oder sowas, aber als zu anhänglich oder sowas oder bedürftig oder irgendwie sowas empfinde und dann das Gefühl habe, dass ich einfach zu wenig bin und geben kann und permanent jemanden anders enttäusche. Damit komme ich ganz schwer zurecht, also so in jeder Art von Beziehungen. Also ich fände das irgendwie viel schöner, wenn jemand anders immer permanent beglückt ist durch das, was er von mir kriegt.
So. Und du meinst so ein bisschen auch emotionale Erwartungen, höre ich daraus?
Ja, auch. Ja. Ja. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn, also in der Partnerschaft, wenn jemand jetzt irgendwie mehr verliebt in mich ist, dann habe ich automatisch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und fühle mich unglaublich unwohl, wenn ich den leisesten Zweifel habe, ob das bei mir vielleicht auch so ist oder nicht. So, dann fühle ich mich so verantwortlich und verpflichtet, irgendein Gefühl zu haben.
Ja, ja.
Und bei einer Freundschaft glaube ich auch, wenn jemand da jetzt zu sehr begeistert ist und viele Sachen unternehmen will und ich aber jetzt dann schnell auch denke, ja, aber jede Woche die Zeit habe ich gar nicht oder ich habe auch noch andere Freundinnen und Interessen. Also so, das ist, glaube ich, was ich wirklich schnell schwierig finde. Und dann, ja. Und dann auch viel zu schnell von mir erwarte, was Hartes zu sagen, was gar nicht nötig ist. Also dann fühle ich die ganze Zeit, oh Gott, ich muss jetzt mal jemandem ganz ehrlich sagen, hey, halt, so viel kriegst du von mir gar nicht. Dabei wäre das viel eleganter, das irgendwie nicht sagen zu müssen und irgendeinen anderen Weg zu finden. Das kann ich dann aber irgendwie nicht. Da bin ich dann wie ein bisschen zu plump oder, ja.
Würde es für euch stimmen, ein Gefühl im Leben, ihr habt so viele Beziehungen, und wenn es mal eine vielleicht nicht mal klappt, das macht dir nichts, weil es noch 2000 andere Möglichkeiten gibt. Würde das für euch stimmen?
Kommt drauf an.
Ja.
Auf wen?
Es kommt halt immer auf die Qualität der Beziehung an. Und wenn man da also sehr in die Tiefe gegangen ist oder auch eine gewisse Vertrautheit auch sich entwickelt hat, wenn dann eine Person, das hatte ich auch in meinem Umfeld, sich einfach so abwendet, vielleicht aus von ihrer Seite guten Gründen, wo ich irgendwie nicht klar genug gewesen bin oder sie enttäuscht habe, dann hängt mir das schon ein bisschen nach. Und aber es hindert mich jetzt nicht, das Leben weiterhin positiv zu sehen und mein Leben zu leben, ja, sondern es kommt immer mal wieder hoch, ja, wenn man da in die Reflexion geht. Aber ansonsten gibt es natürlich jeden Tag neue Menschen zu entdecken und neue Beziehungen auch zu kreieren oder an eine alte Beziehung anzuknüpfen. Also da gibt's, da weint man jetzt nicht sich 3 Tage jetzt in den Schlaf, weil die Beziehung jetzt kaputt gegangen ist. Nicht. Naja.
Also ich finde, mir gefällt das Bild von dem Fluss irgendwie so. Wenn eine Beziehung auseinanderfließt, weil das Leben irgendeine Wendung nimmt oder sowas, dann kann man das auch einfach zulassen und eben vielleicht trifft sich's wieder oder so. Also es kommt schon drauf an, wenn es jetzt irgendwo nicht fließend auseinandergegangen ist, sondern mit einem Konflikt oder wenn man jemanden enttäuscht hat, das ist mir überhaupt nicht egal, ja. Also es ist nicht so, dass, ja, dann ist halt jemand weniger, es gibt noch genügend andere. Es stimmt auch nicht. Also in meinem Alltag, ich wohne ja irgendwie in der Schweiz und nicht, und es stimmt auch nicht, dass es so unendlich viele Menschen hier gibt, die mir was bedeuten.
Ja, ich glaube, dieser Satz, die mir was bedeuten, das habe ich von beiden Antworten gehört. Also ihr habt schon ein Bewusstsein für, wie tief ist eine Beziehung, ob diesen Satz gelten würde oder nicht. Aber also auf eine Art grundsätzliche, Florian, sagst du, stimmt es schon? Mhm. Das ist ein bisschen Lebensgefühl.
Ganz genau.
Und auf der anderen, wenn ihr da tiefer geht, dann bemerkt ihr ja, ganz so ist es nicht. Ne? Also die tiefe Beziehungen sind schon. Würdest du sagen, dass es ein Grundlebensgefühl trifft, Miriam?
Was genau jetzt das mit dem Fließen? Dieses
Grundlebensgefühl von vielen Möglichkeiten, Fülle, bezieht sich auch auf Menschen irgendwie.
Ja, vielleicht
ja.
Schon.
Ja.
Wie ist es? Ich habe noch wirklich ein paar Themen, aber bevor wir zu Kompetenzen und Entwicklungsfeldern kommen, wirklich so ein bisschen allgemein. Mich interessiert dieses Thema Tiefe. Ich höre oft auch von Siebenern, die irgendwie im Anfang ihres Enneagramm-Lebens eventuell bei uns vorbeischauen, die sich auch in der 4 sehen.
In der 4?
In Enneagramm-Stil 4. Und dieses, weil das auch das Wort Tiefe sie so anspricht. Unter anderem. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr euch da vielleicht gesehen oder auch nicht? Aber wie bedeutet Tiefe in eurem Leben? Was bedeutet es? Wie kann man das erkennen?
Also ich mit der 4, das hatte ich auch bei mir irgendwie mal gedacht. Es ist vielleicht auch, dass ich so Themen in Freundschaften oder in Beziehungen finde ich, worüber man redet. Ich finde es interessanter, ein bisschen über Probleme zu reden. Ich finde das irgendwie das Spannendere, wo man sich näher kommt, wenn man so über persönliche Dinge spricht, also über sehr private persönliche Dinge und auch da, wo es irgendwie ein bisschen schmerzhaft wird, da wo was nicht läuft, das finde ich einfach interessanter. Und das ist vielleicht dann so ein bisschen das, wo man sich dann als 4 vielleicht missversteht. Also das heißt ja nicht, dass ich lieber ein bisschen unglücklich bin oder so, wie das vielleicht bei 4ern sein könnte, sondern eigentlich einfach nur, dass ich das interessanter finde.
Ich glaube, das ist eine gute Differenzierung, definitiv. Also, weil diese Tiefe, also was ich höre ist, du lässt dich emotional nicht unbedingt sehr krass ein in diesen Schmerz. Also du nimmst es nicht so sehr in dich auf, dass du plötzlich ein schmerzerfülltes oder schwieriges Leben hast, sondern es ist eher das sich darüber austauschen und in die Tiefe gehen, aber dann auch wieder sich davon distanzieren können.
Also ich glaube, dass ich habe heute mit einer Freundin genau darüber auch gesprochen, irgendwie in Vorbereitung jetzt auf das Interview hier. Ich glaube, der Vorteil ist daran, dass Freundinnen oder so keine Angst haben, mich irgendwie runterzuziehen, wenn sie mir irgendwas Schweres sagen. Also ich kann das wirklich einfach halten und bin da. Vielleicht, also das hat jetzt meine Freundin netterweise nicht bestätigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt auf der anderen Seite steht, dass vielleicht ein bisschen wenig so richtige Empathie ist. Dass ich dann wirklich manchmal aushalten kann, weil ich denke, da gibt's doch irgendwie auch, das hört auch wieder auf oder es gibt auch einen Weg raus oder irgendwie so, ja.
Die Lösung gibt's irgendwo.
Ja, die Lösung oder die positive Seite davon, die sehe ich sehr schnell oft.
Und ich finde, das kann sehr wohlwollend gut tun für jemanden, der gerade wirklich so ein bisschen im Problem steckt, wenn es so gehalten wird. Also was ich auf jeden Fall erlebe, ist dann bei euch Interesse. Also es ist vielleicht nicht so die herzliche, empathische Sprache, die ihr dann bringt, aber auf jeden Fall kommt ein Interesse und manchmal Fragen, die wir uns nicht stellen würden, die auch hilfreich sind. Also ich finde schon, dass diese Unterschiedlichkeit, das können wir hier benennen, weil ich es auch wirklich live erlebt habe oft genug. Und Helen Parman immer die Geschichte erzählt, also die 7 können sehr gut begleiten. Gerade diese AIDS-Kranke in die 90er Jahre, die können sehr gut begleiten. Also ihr habt, komisch, ihr wollt es eigentlich leicht und positiv haben, aber wenn es wirklich darauf ankommt, ich glaube, das ist diese große Kompetenz, was ihr mitbringt im Sinne von, oder Entwicklungsfeld ist, dabei bleiben, also stehen bleiben, ne? Dabei bleiben, Nüchternheit. Und dass ihr da wirklich auch eine Kompetenz habt, Leute zu begleiten in schwierigen Phasen. Könnt ihr damit was anfangen?
Also ich würde gerne Florian.
Ja, also kann ich sehr viel mit anfangen. Also das ist etwas, was ich in meinem Leben schon sehr früh sozusagen entdeckt habe, dass ich gut zuhören kann, ohne dass ich mich in das Loch mit hinabstürze, in dem der andere sich befindet, sondern praktisch nah bei schon eine Empathie auch ausstrahlen kann, gut zuhören kann und dann ja also auch mit Fragen oder schau doch mal in die Richtung oder siehst doch mal von der Perspektive, was fällt denn dir dazu ein? Und das ist auch eine ja, das ist eine Qualität, die sich auch in meinen Beziehungen letztendlich immer wieder widerspiegelt.
Und für mich ist es wichtig, jetzt zu fragen, natürlich, wir reden über Beziehungen. und wie können andere euch einladen? Weil auf der einen Seite wissen wir, dass es gerade am Anfang des Weges, wenn man noch nicht so viel Übung mit persönlicher Entwicklung und so weiter, ist eher die Angst. Und der siebene Struktur sagt, nein, da gehe ich nicht hin. Was empfiehlt ihr in Beziehung, was gut tut, wo andere euch im Herzen erreichen können? Also, oder zumindest die ersten Schritte dahin?
Also für mich, ich habe ganz neu erst jetzt irgendwie letzthin von euch gelernt oder was in mir erkannt ist, dieses, und es ist immer noch sehr schmerzhaft, diese Erkenntnis, aber auch sehr gut, weil ich es eben so richtig erkenne in mir, diese Angst vor Kritik, ja, das hätte ich nicht gedacht, aber dass die wirklich, und da hilft es mir, das hat jetzt irgendwie, das hatte ich meinem Freund noch gar nicht erzählt, aber zufällig habe ich irgendeinen Stimmungswechsel bei ihm wahrgenommen und ihn gefragt, stimmt irgendwas nicht, ist was? Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob du es jetzt hören willst, so das wird dir vielleicht nicht gefallen oder sowas. Und diese kleine Warnung hat mir irgendwie die Chance gegeben, irgendwie auf mich Acht zu geben und zu denken, ja, jetzt kommt vielleicht eine Kritik und dann, ich höre jetzt das mir an. Und dann konnte ich sofort irgendwie sagen, stimmt, hast du recht, gebe ich zu und entschuldige. So. Und dadurch hat er sich dann auch gesehen gefühlt und ja, ich habe ihn nicht gerechtfertigt und ihn angegriffen, wie unberechtigt er da ist. So. Also das, ich glaube, so diese kleine Warnung, wenn eine Kritik kommt, hat mir da geholfen.
Und viel Herz? Hat er mit Herz gesprochen? War da was Wohlwollendes drin?
Kann ich jetzt nicht so sagen. Also das ist ja eben nicht so mein Fachkompetenz, das zu wahrzunehmen mit dem Herzen. Ich glaube, also ich habe mich auf jeden Fall irgendwie, ja, ich glaube schon mit Wohlwollen und sozusagen Nachsicht, so habe ich schon gespürt.
Ja. Ja, das glaube ich ist sehr wichtig.
Ja, das wäre die Empfehlung auch von mir. Also dieses Wohlwollende, also dass ich spüre, so wie ich bin, war vielleicht das Verhalten nicht in Ordnung oder also da gibt's jetzt was zu sagen gilt, aber du bist okay, ich liebe dich oder da kommt, ich bin dir zugewandt. Das muss ich spüren und dann kann ich auch ganz vieles hören, was mich betrifft. Aber sowas Hartes und so. Bam, vor den Kopf gehauen, da habe ich sehr, sehr stark Mühe mit. Also da kommt auch sofort körperliche Reaktion, Scham und so weiter.
Das Blöde ist aber, dass ich selber irgendwie Kritik einfach so raushau, ja. Also dass ich das selber irgendwie überhaupt nicht beherzige. Also dass ich es gar nicht merke, dass jemand, also ich hätte es auch bei mir nicht gewusst, dass ich selber das so brauche. So. Aber jetzt, wo ich das neu weiß und erfahren habe, kann ich vielleicht auch ein bisschen drauf auf die Idee kommen, dass jemand anders das auch brauchen könnte, ja. Aber ja, ich hätte das eher so ein bisschen albern abgetan, dass man immer, bevor man was sagt, noch irgendwie so eine Formel, so ich mag dich, aber hätte ich irgendwie eher völlig unnötig gefunden, bevor ich nicht jetzt mal realisiert habe, dass das doch irgendwie ankommt, ja.
Es ist auch ein kleiner Unterschied, ob man es als Methode verwendet oder ob man es im Herzen meint.
Ja.
Das ist schon ein Unterschied.
Hat es irgendwas mit, was wir vorhin hatten? Wir hatten ja vorhin irgendwie das Thema, dass man nicht tangiert werden will von den anderen. Ist es so ein bisschen, es gefährlich? Also, dass ihr in euer Herz kommt hier runter, das ist eure Entscheidung und das macht ihr, wenn ihr es wollt, gerne. Aber dass ihr entscheidet, und nicht, dass jemand anders entscheidet, dass die dich im Herzen jetzt erreichen wollen. Ist es das, dass du dich dann, das würde eher unter Fremdbestimmung gehen, oder?
Das Thema Autonomie klingt da bei mir an.
Ja.
Also, dass ich mich dann sozusagen in die Abhängigkeit begebe und das dann nicht möchte.
Ja. Ich glaube, so eben mit Abhängigkeit oder mit verpflichtet Gefühl oder irgendwie ein bisschen, ja, da spielt was mit.
Das ist interessant. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Können wir weiter eruieren.
Wir haben es auch bei 5 und auch bei 6, diese Dünnhäutigkeit, wir haben es gehört. Und wir sagen bei 7 oft, 7er sind hochsensibel für Schmerz. Und eine Auswirkung davon ist, dass wenn ich etwas erlebe, was schmerzhaft ist in der Welt, egal wo, egal bei welchem Lebewesen, egal bei welchen Menschen, es ist gucken, ob ihr es bestätigt, aber es ist quasi sehr schnell in meinem System. Ich kann eigentlich nicht in dem Sinne wirklich mich dagegen wehren. Der einzige Instanz, die sich dagegen, ich nenne es jetzt einfach mal, wehren kann, ist der Kopf, der das filtern kann. Aber wenn man den Kopf nicht hätte, wäre es sofort hier, wäre es sofort im Herz. Und deswegen ist auch, glaube ich, genauso ein Kommentar. Es könnte sein, dass jetzt hier ich gerade was sage, was du nicht hören magst. Weil wenn ich es einfach sage, es ist sofort drin. Ich könnte nichts dagegen tun, es ist sofort drin. Könnt ihr das bestätigen?
Ich weiß nicht, oder eben, oder der Abwehrmechanismus schießt sofort zu, bevor man irgendwas auch nur zulassen könnte.
Genau.
Liegt der vielleicht sofort schon, ja.
Millisekunde ist es drin und dann schlägt der Abwehrmechanismus
zu. Ja, genau, stimmt, natürlich. Genau, Millisekunde ist es drin, tut weh und wird sofort irgendwie, ja.
Rationalisiert.
Ja, kommen wir doch zu dem Wort. Wie rationalisiert ihr? Florian, ich fange mal bei dir an. Rationalisierung ist der Abwehrmechanismus.
Ja, du, das Leben ist doch voller Möglichkeiten. Also, und wenn eins nicht funktioniert, dann gibt es 1000 andere, die möglich sind. Und wenn eine Tür zugeht, dann muss man sich doch nur rechts und links umschauen. Da gibt es ganz viele andere Türen, die offen stehen, die angelehnt sind, hinter dem was Spannendes zu entdecken ist. Und so gehe ich durchs Leben. Also wenn ein Thema nicht ganz so funktioniert, dann sagst du halt, gut, dann muss halt was anderes gehen. Also es gibt natürlich auch andere, sag mal, Phasen, wo man nicht ganz so kopflastig unterwegs ist, aber im Grunde genommen, das Leben ist wunderbar. Also warum sollte man sich
mit dem Kopf kann man überall hin, oder?
Ja, definitiv. Also auch in dunklen Kämmerlein kann ich mich sozusagen an einen sonnigen Strand beamen mit dem Kopf. Das ist ohne weiteres möglich. Ja.
Hawaii, here I come.
Und wie rationalisierst du in den Momenten, in denen es tatsächlich eventuell schmerzhaft ist? So vielleicht, wir haben es schon gehört, in der Außenwelt bei Menschen, wo du auch tief gehen kannst. Wie erlebst du da Rationalisierung? Aber wie erlebst du es auch, wenn es in deine Richtung tatsächlich schmerzhaft ist? Du widerfährst etwas, was schmerzhaft ist.
Na, da ist es so klassisch Ursache und Wirkung. Ne? Also es passiert mir, weil es mir passieren muss. Das werde ich was draus lernen. Ich hatte einen doofen Beinbruch vor 3 Jahren, der also immer noch nicht so richtig verheilt ist. Da habe ich viel draus gelernt und das war mühsam, aber es war immer etwas Positives daraus zu entnehmen und ich habe immer die positiven Seiten daraus draus gemacht. Ja, also das ist etwas, was mir sehr stark innewohnt und wahrscheinlich vielen Siebenern in der Hinsicht, einfach das Beste draus zu machen, auch wenn es einem jetzt gerade wehtut, wird schon seinen Grund gehabt haben, warum das jetzt so ist.
Wie ist es bei dir, Miriam, mit der Rationalisierung?
Also ich kann da, glaube ich, gut mitgehen, ja. Also ich meine, zum Beispiel jetzt irgendwie das Älterwerden merke ich an Rückenschmerzen, und zwar wirklich chronische, dauernde Rückenschmerzen. Da ist wenig Positives dran und gleichzeitig denke ich mir, das ist aber auch irgendwie so ein Anker, der mir sagt, hey, irgendwie kommt jetzt Gesundheit und Körperlichkeit einen anderen Stellenwert in meinem Leben und das ist doch auch wieder faszinierend, wie sich das Leben anders ausrichtet mit komplett neuen Themen. Also das ist dann so enorm ins Positive hin konstruiert, ja. Aber das, also zumindest will ich mich das glauben machen, ja. Das ist rationalisieren, finde ich. Aber es ist auch irgendwie sozusagen so das Leben so nehmen, wie das kommt und sehen, dass da was Schönes dran ist, auch an diesem schmerzhafteren Aspekt. Ja, also neben allem, was toll ist am Alterwerden, so, aber das.
Ich glaube, dass es rationalisieren auf verschiedene Ebenen gibt. Also, wenn ich das Beispiel nehme, Rückenschmerzen, Älterwerden, Rückenschmerzen, auf eine bestimmte Ebene kann ich das vielleicht so rationalisieren, dass ich gar nicht mehr machen muss, weil ich schaffe es, dass das einfach dazugehört und ich muss nichts machen, ich muss nichts tun und so weiter. Wenn ich es rationalisiere, so wie du das beschreibst, das wäre für mich schon eine reifere Form, dass ich akzeptiere, es ist eine Herausforderung. Ich kann aber was daraus lernen, ich kann für mich was tun, ich kann vielleicht jetzt Yoga oder Gymnastik oder irgendwas machen, um damit umzugehen und letztendlich schon ein bisschen die Intention zu haben, die Verantwortung dafür zu nehmen, oder?
Ja.
Und trotzdem hast du diese Qualität von 7 drin, das Positive. Also es geht nicht in ein schwarzes Loch, oh Gott, ich werde älter und habe Rückenschmerzen, sondern du hast diese Qualität von 7 da drin, aber es kann trotzdem eine rationalisieren, die auch Verantwortung für die Realität nimmt, die Realität begegnet und aktiv damit umgeht. Ne? Also es gibt ein Rationalisieren, wo man gar nicht mit der Realität umgehen will. Man will es leugnen und weghaben. Und es gibt eine Rationalität, wo man zumindest auch sich darauf einlässt an die Realität.
Ich habe noch ein Beispiel, also jetzt so ökologische Themen, Klimawandel oder irgendwie Tierwohl oder was auch immer. Ich weiß gleichzeitig, also ich bin auch gleichzeitig wirklich davon überzeugt, dass es ziemlich egal ist, was der einzelne Mensch macht, dass der Effekt so minimal ist. Habe ich jetzt gerade neulich in so einem richtig provokanten Podcast nochmal gehört. Und das, daraus schließe ich einfach, ich mache trotzdem alles, was ich irgendwie kann und mir nicht allzu schlimm schwer fällt, weil ich dann mich selber irgendwie besser im Spiegel betrachten kann, weil ich dann besser irgendwie mich integriert fühle und beteiligt fühle am Leben, wenn ich meine Entscheidungen treffen kann. Ich mache das irgendwie alles trotzdem, aber ich werde nicht anfangen, anderen Leuten das Gleiche abzuverlangen oder zu beurteilen, du solltest aber auch nicht so viel fliegen oder solltest auch nicht das machen, weil ich weiß, es bringt ja gar nichts. Also so kann ich quasi irgendwie mit so einem Rationalisieren beides begründen. Nicht sich einmischen bei anderen und gleichzeitig trotzdem halt meine Entscheidungen so zu treffen und da so ein bisschen unterwegs zu sein, wie ich es vernünftig finde.
Und ich finde, du benennst wieder eine Kompetenz der 7. Also hohe Kompetenz, die Würde des anderen ist unantastbar und so eben auch die Freiheit des anderen. Also es ist nicht mein Recht, es liegt nicht an mir, anderen an die herumzuerziehen. Man hört dieses Thema, das ist so ein hohen Respekt für die Freiheit des anderen und das mag ich schon gerne markieren, richtig unterstreichen, das ist einfach eine große Gabe, die er mitbringt. Florian, kannst du dazu was sagen?
Ja, also ich bin auch als Trainer unterwegs und gebe gern auch mein Wissen weiter, aber ich lasse die Leute in ihrer Verantwortung. Also da ist es, also ist auch keine Bewertung da, wenn jetzt sozusagen derjenige dann wieder kommt und sagt, ja, habe ich nicht umsetzen können oder wie auch immer, dann braucht es aber den nächsten Entwicklungsschritt, dann bleibt es also dranbleiben. Ne? Und da bin ich total wohlwollend und fange dann nicht an, mit erhobener Stimme und Zeigefinger unterwegs zu sein, sondern kann das dann auch annehmen und sagen, Mensch, dann lass uns das nochmal probieren, wo brauchst du Unterstützung? Also das ist etwas, was ich sehr gut auch in meinem Leben immer wieder erkenne, dass ich da nicht verurteilend unterwegs bin.
Ja.
Es ist auch viel, viel zu anstrengend und es kommt so viel Konflikt daher und da fehlt dann die Freude wieder. Also wenn ich mich jetzt darüber aufregen sollte, was andere Leute nicht auf die Reihe kriegen, das ist ja verschwendete Lebensenergie.
Und ich finde auch, das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, ich werde missverstanden, weil wenn Leute das Gefühl haben, also ich meine, ich gebe schon gerne Ratschläge oder Tipps oder Perspektiven. Und ich freue mich, wenn das genau als das verstanden wird und Leute nicht das Gefühl haben, dass ich oberlehrermäßig irgendjemandem sagen will, was er tun soll, sondern es ist irgendwie wirklich immer als Vorschlag und nichts weiter gemeint. Und ich finde es ganz schmerzhaft, wenn jemand das mich da missversteht.
Ja.
Ideen als Möglichkeit.
Ja.
Was sind typische Beschwerden, die ihr so an die Welt habt, an andere Menschen? So, was für Worte, Glaubenssätze, Adjektive denkt ihr manchmal über andere Menschen?
Naja, der eine oder andere könnte ein bisschen schneller unterwegs sein. Also, das, wenn Dinge zu langsam laufen, also jeder ist ja frei in seiner Autonomie, wunderbar, aber manchmal schüttle ich innerlich schon den Kopf. Also es ist doch klar, dass das jetzt so und so gemacht werden könnte. Und warum denn jetzt nicht? Oder ja, also da ist schon, also von meiner Seite aus dann manchmal so ein Unverständnis da.
Ja, 7er sind schon echt. Also ich bin ja auch als 3 sehr schnell ich würde sagen, in bestimmten Themen definitiv sehr schnell. Aber ich kann, meine Frau ist eine 7. Da kann ich, mit dem Tempo kann ich selbst ich nicht mithalten. Also sie ist so schnell. Das ist unglaublich.
Weiß ich nicht, ob ich da auch so schnell bin.
Das nee, okay. Im Denken? Schnell im Denken?
Ich kann es ja nicht vergleichen. Ich merke schon manchmal irgendwie, ich halte es für normal, wie ich denke. Ich kann das nicht sagen, ob das schnell ist oder nicht so. Ich glaube, ich bin vielleicht manchmal, also da merke ich irgendwie einen Unterschied, aber das ist so, wenn man irgendwie was tun soll oder sowas und dann wird lange diskutiert. Aber das ist so eine gewisse Sorglosigkeit oder ein bisschen eine Faulheit oder ich weiß nicht was, dass ich denke, ja, probieren wir jetzt mal den einen Weg. Wenn es nicht klappt, kann man es ja immer noch anders machen. Also ich denke nicht sozusagen immer schon ganz viele Schritte voraus, um dann den allerbesten erst zu wählen, sondern ich habe so die Erfahrung, es darf ja auch mal schief gehen, ja. So, und das ist aber, glaube ich, jetzt nicht was mit Schnelligkeit zu tun hat, wo ich manchmal denke, man bräuchte sich nicht so viele Gedanken machen. So. Mhm.
Ja, die Lösung ist schon so nah im Grunde genommen, ne? Also man kann doch schon mal das, was man jetzt als Lösung da hat, und wir haben doch jetzt schon die Lösung, das einfach mal zu tun, bevor wir es jetzt zerreden. Das ist auch immer so ein Thema.
Und aber auch wirklich, weil ich denke, wenn es schief geht, ist das ja auch nicht so schlimm.
Tja, machen wir halt einen anderen Weg.
Und das kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja nun 20 Jahre in der 7 gearbeitet und das hat, also ich habe schon erst schnell erlebt. Und die Worte, die dann kamen, was mich beeindruckt war, auf die Worte wäre ich nie gekommen. Na, also schon eine Lösung oder wir können machen, wir können nicht machen. Aber es war immer, der Kopf hat sofort in so einer Art Möglichkeit gedacht. Und das dann ausgesprochen. Und mein Kopf hätte diese Möglichkeit nicht entwickeln können. Mhm. Also es hat mich schon oft beeindruckt. Und ich fand das sehr schön. Weil man hat nie Angst gehabt, dass man kritisiert wird, wenn irgendwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder so. Es kam immer so vor, oh, dann machen wir das und das. Ach, dann, es war immer so, oh ja, dann ist doch ganz leicht, dann machen wir das. Mhm. Also das fand ich schon sehr schön.
Was wären denn deine Beschwerden, Miriam, wenn es nicht unbedingt die Schnelligkeit ist?
Also vielleicht fehlt mir manchmal das Verständnis dafür, wenn jemand nicht präzise das sagt, was er meint. So, ja. Also das merke ich ab und zu und jetzt in Beziehungen auch manchmal, wenn irgendwie mein Freund was sagt und ich verstehe nichts oder ich reagiere in irgendeiner Form und dann sagt er so, denn ich habe es ja anders gemeint. Und dann denke ich mir, ja, warum hast du es denn da nicht anders gesagt? Die Information fehlt mir doch einfach. Das kann ich doch nicht wissen. So dieses, ich glaube, es ist eine Kompetenz, die ich habe, sehr präzise zu sein, die vielleicht, ja, das ist irgendwie, ja, die Präzision fehlt mir manchmal.
Und da will ich aber kurz wirklich nochmal übersetzen für die drei Zentren. Weil ich glaube schon, dass andere Zentren das anders sehen, wenn du sagst, präzise sein. Nur zum Beispiel Bauchzentrum, also natürlich ziele ich ein bisschen mehr in Richtung 8, aber grundsätzlich Bauchzentrum, präzise meine Meinung sagen, kann auch sein, wie energetisch bin ich und sage ich, was ich hier gerade will. Da muss nicht unbedingt als allererstes Information fließen. Ja. Aber aus Sicht des Bauchzentrums könnte man sagen, ja, das war doch präzise. Ich habe gesagt, was ich wollte.
Vielleicht der Unterschied zwischen klar und präzise.
Ja, genau, und deswegen will ich es übersetzen, was ich verstehe bei dir ist, präzise Information. Warum willst du das? Wie ist es dazu gekommen, dass du das willst? Was sind die Gründe, warum du vielleicht andere Sachen nicht willst? Also
auch vielleicht, wie sehr willst du etwas nicht oder nicht? Also willst du etwas ganz und gar nicht oder findest du es nur so ein bisschen nicht toll oder irgendwie so? Ja.
Genau. Und das ist Information.
Aha.
Und ich finde das sehr interessant. Das erlebe ich auch grundsätzlich im Kopfzentrum. Es gibt auch nicht so richtig implizite Information. Also wenn ich euch etwas erzähle und ich sage etwas nicht, was für mich klar ist, aber ich habe die Information nie laut ausgesprochen. Mhm. Mhm. Manche Stile, manche Zentren denken sich diesen, man meint sicherlich so und so und er meint das und das und er meint diese Information, die irgendwo in einem Buch vor 2 Tagen geschickt wurde. So. Das erlebe ich bei 7 und bei Kopfzentrum nicht unbedingt. Also die Information muss laut ausgesprochen sein, Und dann kann ich darüber auch nachdenken und reagieren.
Ja, kann sein.
Florian, wie ist das bei
dir?
Ja,
kann ich gut nachvollziehen, wie du es so sagst. Also da wirklich mit der Stimmung, also wirklich mit in der Stimmung des anderen unterwegs zu sein und das abzugreifen und das kontextualisieren, also das, was ich dann höre, das gelingt mir auch nicht so häufig. Also da muss ich dann wirklich geerdet sein, da muss ich im Körper auch gut sein und wirklich eine gute Verbindung haben. Dann gelingt mir das, dann kann ich auch diese Zwischentöne hören. Aber wenn ich nur Informationen aufnehme, also praktisch im Kopf unterwegs bin und dann brauche ich präzise Informationen an der Stelle, um das von Miriam aufzugreifen.
Also ich glaube auch, es hat mit diesen Zentrenwechseln zu tun. Also dass mir irgendwie einfach oft der Zugang dazu fehlt, dass jemand etwas, wenn ich über irgendein Thema eine Meinung ausdrücke, dass jemand das jetzt persönlich nehmen kann, das checke ich nicht. Ja, dass da jemand irgendwo ins Herz geht und sich wie persönlich angegriffen fühlt oder sowas, weil ich eine andere Meinung zu einem ganz objektiven, außerhalb von uns stehenden Thema habe. So, das passiert manchmal. Und das passiert natürlich jetzt, es ist ja nicht idiotisch von der anderen Person, sondern es ist durch die Stimme, die ich habe, wie ich mich engagiere, wie ich dann irgendwie ins Diskutieren gerate, dadurch passiert das, dass so ein Unwohlsein auf einmal kommt. Und das, ja, ich glaube, das ist dann irgendwo zwei verschiedene Zentren.
Kann sein, ja. Kann schon sein. Ich finde, wir haben schon viele Kompetenzen rausgekitzelt bei euch und auch die ein oder anderen Entwicklungsfelder. Aber ich will nochmal ganz konkret nach Kompetenzen fragen. Welche Kompetenzen bringt ihr in Beziehung als Enneagrammstil 7?
Also das Thema natürlich Leichtigkeit, Freude in einen Raum bringen, Sachen zum Klingen bringen, also nicht nur musikalisch, sondern auch einfach so eine gute Stimmung in einem Raum, einen guten Witz zu erzählen. Wenn ich sozusagen gut aufgelegt bin, dann werde ich zum Entertainer. Dann mache ich hier den Concierge und alle fühlen sich wohl. Und das ist so ein, das macht mir dann auch total viel Freude, wenn da so praktisch überall dann Lachen oder Freude oder Lächeln oder vielleicht auch ein bisschen Scham, weil man sozusagen was ganz, bisschen was Peinliches zum Ausdruck gebracht hat. Das ist dann doch ganz schön.
Also ich würde sagen, man kann das Leben mit zwei Händen voll und ganz genießen mit Siebener. Also die volle Energie, die volle Erfahrungswelt, die man dadurch auch erlebt. Viele verschiedene Erfahrungen, Möglichkeiten. Es ist nie langweilig. Das, ne, Philipp? Du bist ja viel näher dran als ich da.
100%, du bist der Experte. Ja. Was denn? Es ist immer, man weiß nie was. Ich schlafe oft kürzer als meine Frau, wenn sie aufschlafen kann. Und man weiß nie, wenn sie die Treppe runterkommt, was an diesem Tag passieren wird. Man weiß es nie. Manchmal ist es vorhersehbar, manchmal ist es auch gar nicht vorhersehbar.
Ja, und das ist so interessant, dass die Kompetenzen, jetzt gehen wir ein bisschen Entwicklungsfelder, alle Kompetenzen, wenn die ein bisschen übertrieben werden, können zu Entwicklungsfelder werden. Ne? Ich meine, ihr möchtet schon gerne, wenn die Sonne auf euch strahlt, ne? So, wenn die Aufmerksamkeit, ne?
Ja, und ja, klar.
Was ist der Entwicklungsfeld, die sich daraus entwickelt?
Naja, dass man halt nicht immer in der Sonne stehen kann und dass es halt auch mal ernsthafte Themen gibt und dass man halt nicht immer ablenken kann. Und dass es manchmal halt auch schmerzhafte Situationen gibt, die es auszuhalten, also die man aushalten darf. Und dann, wenn es dann soweit ist, nicht abhaut in dem Moment. Ja.
Was können die anderen tun? Genau an dem Punkt, wo es ein bisschen übertrieben wird mit Lachen und Sprüche und lustig sein, vielleicht sogar ein bisschen abwehren von Unangenehmes mit diesen bestimmten Art von zynischen Sprüchen, die wirklich treffen, die anderen ein bisschen mundtot machen. Was können die tun? Und ich einzeln, nee, du, das ist wirklich ernst hier. Jetzt müssen wir es wirklich mal angucken. Was können die tun, dass ihr nicht verschwindet und flüchtet und abhaut?
Miriam, hast du einen konkreten Vorschlag? Also, Berührung tut immer gut. Also,
ja, genau.
Also praktisch wirklich dieses Wohlwollende, also nicht feste, sondern also dieses Berühren und sagen, Und dann beruhigend, freundlich, also wirklich dieses Wohlwollende, das ist, was ich vorhin schon sagte. Es braucht wirklich das Herz, dass ich gewollt bin, gemocht bin, dass ich weiterhin strahlen darf, aber zu einem späteren Zeitpunkt, du, es braucht gerade was anderes. Und wenn das mit einer Weichheit vorgetragen wird, die kann ich dann gut hören. Ja, hör mal auf, hier so rumzuhampeln. Ne? Das wäre sozusagen die Härte, die mich dann sozusagen sofort aus dem Raum schmeißt.
Einerseits merke ich also diese eine Aspekt von, was Florian erzählt hat, so dieses gute Stimmung machen. Also ich erkenne mich nicht so wieder. Ich merke, dass ich das jetzt, wenn ich als Dozentin in der Rolle bin, dann ja. Aber so im Privatleben empfinde ich mich eigentlich nicht so, dass ich jetzt zu sehr in der Leichtigkeit und im Quatsch machen und in der gute Laune verbreiten bin und dass man mich da rausholen müsste, so in ein ernsthaftes Gespräch. Es ist eigentlich schon so, dass ich dass ich das bewundere, wenn jemand den Mut fasst, ein ernstes Thema anzusprechen, weil ich das wohl viel länger brauche oder viel schwerer mich tue, dass ich das schon auch eben auch interessant und spannend finde. Vielleicht ist es auch so eine Seite von der 7, dass man das Gefühl hat, man darf keine schlechte Laune haben. Man ist ja hier für die gute Laune zuständig. Immer unkompliziert, immer freundlich und nett und lustig. Und wenn ich das aber nicht bin, ich habe das wirklich erst vor kurzem irgendwie mal zur Überraschung zur Kenntnis genommen, dass so viele Leute mir sagen, ja klar, habe ich auch schlechte Laune. Und ich habe immer gedacht, das bin nur ich. Und ich muss mich dafür total verdammen. Und wenn ich irgendwie gezeigt bekomme, dass ich das haben darf und dass ich da nichts dafür kann, dass es allenfalls darum geht, dass ich dann keine großen Fehler mache oder Trampeleien, ja, dass ich halt nicht jemanden verletze aus der schlechten Laune heraus oder irgendwie so, das würde mir, glaube ich, einfach gut.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, Miriam, weil alle Siebener diese Welt leiden, letzten Endes unter dieser Rolle, die müssen immer gute Laune verbreiten. Die müssen immer die Positiven sein. Die sind immer zuständig, fühlen sich verantwortlich, wenn irgendwas anfängt, ein bisschen problematisch oder negativ oder so zu werden. Und du kannst nicht dein ganzes Leben diese Rolle immer erfüllen. Das ist einfach zu anstrengend. Und wir alle wissen, wir haben ein kritisches Gehirn, das wissen wir alle. Es will auch ein bisschen leben. Ich merke immer wieder, dass ich finde, diese kritische, vielleicht wird es ein bisschen einserhaft, ne, wenn ihr kritisch seid, oder?
Ja.
Mhm. Ne, also, wie man den Handtuch auf die Haken hängt, so, wenn ich das schon höre, ich denke,
Okay.
Und zu bemerken, wow, das ist aber für die irgendwie erst richtig wichtig, so im Feierabend und tagsüber sind die lustigsten Menschen. Und ich habe begriffen, wow, die wollen einfach auch mal geliebt werden, wenn die kritisch sein können und so ein bisschen hängen lassen, nicht immer nur für das Positive zuständig. Mhm. Ist es das, was du meinst oder ihr beide guckt? Und
ja,
also
ich glaube,
es muss Raum dafür geben, ne?
Ja, und das habe ich eben jetzt auch gemerkt, dass ich irgendwie so gerne für alles auch wirklich eben gewertschätzt werden möchte. Also eben auch für die Kritik, weil ich irgendwie in dem Moment, wo ich sie äußere, kommt sie mir halt total angebracht vor und so, ja. Also ich glaube, es gibt ein paar Themen, also das kann auch ein Haken von einem Handtuch oder eine Butter sein oder irgendwas, über das ich mir schon mal Gedanken gemacht habe und irgendwie, weiß ich nicht, oft zu einem Ergebnis gekommen bin, ja. Und wenn ich dann bringe ich vielleicht 10 Argumente dafür, dass das Handtuch so hängen soll. Und dann klingt das so, als würde ich mich wahnsinnig reinsteigern in irgendwas. Aber es ist quasi nur Zufall, dass ich halt so mein Wissen teilen will oder meine Gedanken, die ich halt zufällig davon schon gehabt habe und jemand anders vielleicht nicht. Dann ist das gar nicht so kritisch gemeint, sondern eigentlich eher so guter Ratschlag. Will ich irgendwie. Und dann, vielleicht ist das so manchmal.
Kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann das bestätigen, diese Verbindung zur Eins, dann in das Pedantische zu gehen, das erlebe ich auch in Beziehung immer wieder. Also eher aber in privater Beziehung als jetzt im beruflichen Kontext.
Ja. Und es ist ja auch das haben wir ja bei manchen Stilen, ein bisschen ungerecht, dass die Familie, die dich gut kennt, weiß, dass du da draußen immer der Sonnenschein unterwegs bist.
Ja.
Aber es ist teilweise zumindest eine bekannte Beschwerde. Aber zu Hause, da seid ihr ganz pedantisch und kritisch und dann ist das Lustige nicht mehr ganz so.
Ja, das ist der Punkt.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt noch eine letzte Frage. und das ist eigentlich wieder sehr allgemein. Was wurde noch nicht gesagt? Was sollen andere noch über euch in Beziehung wissen? Gibt es was, was wir noch nicht besprochen haben, was euch wichtig ist?
Vielleicht von meiner Warte aus also zwei Perspektiven, also einmal aus Siemer Sicht, kommt auf uns zu, wenn wir uns sozusagen zurückgezogen haben, also wenn wir sozusagen uns unsere Autonomie erkämpft oder unsere Freiheit und dennoch mit einem offenen Herzen auf uns zukommen, wenn es sozusagen einen Konflikt gab, weil wir sind so konfliktscheu, dass wir sozusagen niemals dann auf die Idee kämen, diesen Konflikt nochmal, also das Thema nochmal anzusprechen, sondern wir hoffen, dass es einfach vorbeigeht. Meistens geht es aber nicht vorbei. Also das ist der Wunsch oder die Empfehlung für all die Nicht-Siemer, die mit einer Siemer in Partnerschaft leben oder irgendwie in einem Konflikt unterwegs sind. Seid mutig, geht auf die Sieben mit einem offenen Herzen zu, um sie einzuladen, das Thema nochmal aufzugreifen. Und an die Siemer gerichtet, den Mut zu haben, im Konflikt einfach mal sitzen zu bleiben und stehen zu bleiben. Also das ist mal mein Entwicklungsschritt, den ich in den letzten Jahren gemacht habe. Also nicht aus dem Kontakt zu gehen, sondern es auszuhalten, dass es unangenehm ist. Und daraus können ganz wunderbare Gespräche und Dinge entstehen.
Weil, also da brauchen wir einen Grund, weil einfach so, du weißt ja, Kopfzentrum braucht einen Grund, warum man das machen sollte.
Weil es am Ende die Beziehung vertieft und etwas zum Blühen bringt, was ohne dem nicht gewesen wäre. Also man lernt viel schneller durch Konflikte hindurchzugehen. Dieses Gefühl eines dann gelösten Konfliktes, weil oftmals sind es nur Minuten, die es dann dauert, bis dann wieder eine Beziehung entsteht und eine Verbindung entsteht, die nicht auf Konfrontation aus ist, sondern auf dann wieder auf die Verbindung. Und das ist dann so befreiend und schön und zeugt für eine gute Qualität innerhalb einer Beziehung, dass es allemal wert ist, dass diesen kurzen Schmerz, den es wirklich nur ist, also man stirbt daran nicht. Das musste ich aber auch erst lernen.
Was sagst du dazu, Miriam?
Dazu weiß ich gerade nicht. Ich hatte jetzt an was anderes gedacht.
Aber okay, bitte, was willst du sagen?
Entschuldigung. Eigentlich hatte ich noch gedacht, was ich so wünsche, was ich Leuten, die nicht Siebener sind, im Umgang mit Siebenern wünschen würde, ist dieses vielleicht erwartet doch nicht so viel. Ihr bekommt so viel von einem, wenn man es nicht erwartet. Lasst euch überraschend und schätzt es, was einfach automatisch kommt.
Was auf dem Tisch kommt, ja.
Ich glaube auf jeden Fall, also das würde ich auf jeden Fall bestätigen, dieses Thema auch hier Kopfzentrum, Fremdbestimmung, wir haben es schon ein bisschen gehört. Wenn man etwas erwartet, dann ist es fast sicher, dass man es nicht bekommt. Sagen wir es mal so rum. Also ich glaube, bei Sex haben wir zum Beispiel gehört, ich habe noch nie einen Befehl befolgt. Ich glaube, bei Sieben könnte man schon sagen, ich mache erstmal, ist ein rebellischer Teil in mir, wenn jemand was von mir will, mache ich erstmal das Gegenteil, aus Prinzip. Stimmt das? Ihr lacht und nickt beide?
Also schon. Also vordergründig tun wir das, was von uns erwartet wird, aber hintergründig machen wir schon das, was wir wollen. So würde ich es benennen.
Ja, und das ist eine große Kunst, damit umzugehen für andere, ne? Weil das ist nicht einfach zu akzeptieren, dass du nicht wirklich eine Wirkung haben kannst. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Das ist nicht einfach. Mhm. Es fordert eine enorme Akzeptanz und ein Loslassen.
Ja, vielen Dank für eure Zeit und diese ausführliche. Ja, dieser Einblick in Enneagramm Stil 7 und wie so die Welt in euren Augen passiert, auf was ihr achtet, wie Beziehung funktioniert. Und wenn die Person, die gerade zuhört, du gerade zuhörst, dich für dich selber dafür mehr interessierst und reflektieren willst und im Austausch mit anderen diese Dynamiken verstehen willst, dann erlebe ich, dass dieses Beziehungsseminar, das wir anbieten, dieses Jahr Ende August, irgendwie so immer Ende August, Anfang September, dass es einfach Gold wert ist dafür. Also zum einen, um diese unbewussten Mechanismen zu erleben, aber auch wirklich um die, um überhaupt erstmal Verständnis dafür zu bekommen, welche Kompetenzen ich in Beziehung mitbringe und wie das zu Entwicklungsfeldern werden könnte. Und auch dieser psychologische Abwehrmechanismus, welche Macht er letztendlich hat, mich in Beziehung teilweise sehr automatisch zu leiten und zu Denkmustern zu bringen, wo ich gar keine freie Wahl habe in dem Moment. Und all das machen wir im Beziehungsseminar und das findet ihr auf unserer Webseite enneagrammgermany.de. Wir haben auch eine Einführung und die ist auch ganz nett, weil man da seinen Enneagrammstil erstmal grundsätzliche Informationen über das Enneagramm findet, nämlich einen Videokurs und dann zwei Live-Webinare, die immer eine Stunde sind, immer samstags zu unterschiedlichen Zeiten. Und da vertiefen wir dann das, was in den Videos gezeigt wurde. Die bauen aufeinander auf. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, damit belasse ich es erstmal. Danke nochmal, Florian, Miriam, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke, Miriam.
Sehr gerne.
Ich fand es sehr schön mit euch. Und ich merke, ich wertschätze so sehr diese Offenheit, diese Bereitschaft, über diese verschiedenen Nuancen von Beziehungen zu reden. Eure Bereitschaft ist für uns einfach diese mündliche Tradition, die für uns ein so schönes Lernfeld macht. Und danke. Danke nochmal. Und danke, Philipp. Danke.
Danke.
Arbeit.
Danke euch beiden auch.
Vielen Dank euch für diesen tollen Podcast, den ich immer so wahnsinnig gerne höre. Ich höre wirklich viele Podcasts, aber eurer ist mir wirklich der liebste. Ehrlich,
wahr? Wow. Ja. Danke, Miriam.
Danke.
Schön.
Danke.
Okay, schönen Tag noch. Ciao.
Dankeschön. Und Florian, wir sehen uns bald, ne?
Jawohl, machen wir.
Bis.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.